Deutschlandfunk Kultur. Bücherfrühling. Von der Leipziger Buchmesse.
Herzlich willkommen zu 3 Stunden Literatur. Wir sind hier auf der Leipziger Buchmesse mitten im Trubel, im Schmökern und im Stöbern zwischen zehntausenden Büchern. Und wir haben Ihnen 6 Bücher ausgewählt, Sachbücher und Romane, von denen wir gesagt haben, die sind in diesem Frühjahr interessant und deren Autorinnen und Autoren, die wollen wir zusammen ins Gespräch bringen. Mein Name ist Miriam C.
Ja, und ich bin Wiebke Poromka. Miriam, ganz schön warm hier. Vielleicht müssen wir unsere Sendung umbenennen. Bücher Sommer würde besser passen,
oder? Das wird ganz gut passen, aber es hat auch sowas Nostalgisches, oder? Endlich wieder Leipzig, endlich wieder so ein bisschen Schwitzen hier in der Glashalle.
Ja, das stimmt, das stimmt. Es ist wahnsinnig laut und voll hier. Das ist richtig, richtig toll. Wir laden Sie herzlich ein zu Büchern und Gesprächen, unter anderem zu der Frage, wie wollen wir eigentlich leben und arbeiten und darüber, welche Nachwirkungen hat die DDR.
Und jetzt in der ersten Stunde vom Bücherfrühling, da sprechen wir über das Aufwachsen in der alten BRD, in der alten Bundesrepublik. Es sind jetzt schon 2 Romane und ihre Autoren angerückt. Und wir wollen mit Ihnen darüber sprechen, welche Prägung, welche Traumata vielleicht auch sind verbunden mit Nationalsozialismus, Zweiter Weltkrieg. Was haben die Söhne und die Töchter dieser Väter davon mitbekommen in der 2. oder 3. Generation?
Einer unserer Gäste ist Jörg Thaddäus, der steht hier mit uns auf der Bühne von Deutschlandfunk Kultur. Den kennen Sie als Kolumnisten und Moderator. Heute, Herr Thaddäus, stellen wir mal Ihnen die Fragen zu Ihrem Roman Steinhammer. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen.
Toll, dass ich hier sein darf. Vielen Dank.
Und der 2. Gast mit uns hier im Bücherfrühling Deutschlandfunk Kultur ist Paul Brodowski. Der hat schon einiges in Bewegung gesetzt in der jungen deutschsprachigen Literatur. Die Literaturzeitschrift Bellatrist mitgegründet, das Prosanova Festival in Hildesheim, heute Professor für Dramatik an der Universität der Künste in Berlin. Und wir sprechen über seinen Roman Väter. Hallo, Herr Brodowski.
Hallo, ich freue mich auch sehr, hier zu sein.
Jörg Thaddäus, die Hauptfigur in Ihrem Roman Edgar, der hat ja so eine gewisse Ähnlichkeit mit Ihrem Großcousin, mit Norbert Thaddäus. Inwiefern ist das denn ein Roman, der auch relativ viel Familiengeschichte erzählt?
Total, das war von Anfang an die Ambition. Es war die Ambition, Familiengeschichte zu erzählen. Und zwar von demjenigen in der Familie, der die bemerkenswerteste Karriere gemacht hat, der zu einem der größten gestalterischen Malern, den größten bildenden Künstlern des späten 20. Jahrhunderts in der alten Bundesrepublik gehört hat. Und deswegen war das total zentral. Also, dass es um Familie geht, Teile der Familie sind nicht mehr da. Es ist vieles dazu erfunden, logischerweise auch. Aber es gibt schon, ja, so ein Rückgrat, das ist authentisch.
Und vielleicht Ihre Großneffen, die schreiben dann vielleicht Romane über Sie irgendwann.
Das wünsche ich mir. Ich hinterlasse jetzt schon wichtigtuerische Tagebucheintragungen, damit die da ganz viel zu arbeiten haben. Das wäre schön.
Sehr gut.
Ich frage mich gerade, habe ich überhaupt Großneffen? In welchem Verhältnis müsste... Meine Schwester hat 2 Söhne.
Das klären wir später nochmal. Okay, lassen wir uns nochmal genau erklären. Paul Brodowski, in Ihrem Roman geht es auch um eigene Familiengeschichte. Würde ich mal meinen, der Erzähler Ihres Buches ist selbst ein Vater. Im Titel des Romans sind aber die Väter im Plural. Wer ist denn damit gemeint? Mhm.
Ja, es geht um Vater haben und Vater sein, also auch um so intergenerationelle Prägungen und um das, was dann so, es gibt eigentlich eine Betrachtung auf den eigenen Vater des Ich-Erzählers und eben selber Vater sein, was man da so weitergibt, vielleicht auch unbewusst weitergibt, was so an Gewölle und Geröll da so in einem schlummert und ein bisschen auch wie so ein, ich würde sagen, das so ein bisschen aufzufächern und vielleicht so ein Prozess des Entlernens, Unlearning, wie man neudeutsch sagt, von vielleicht auch so toxischen Prägungen.
Über diese Prägungen sprechen wir gleich weiter hier im Bücherfrühling von Deutschlandfunk Kultur mit Paul Brodowski und Jörg Thaddäus in der Glashalle der Leipziger Buchmesse. Wir sprechen mit Paul Brodowski und Jörg Thaddäus über Prägungen, über das Aufwachsen in der alten Bundesrepublik und damit natürlich auch über Väter. Über anwesende Väter, die sehr dominant sind, aber auch über Väter, die abwesend sind.
Ja, und die Väter, die Söhne, Herr Thaddäus, die wohnen ja in Ihrem Roman an einem ganz bestimmten Ort, der scheint mir so entscheidend. Gut, Sie haben ihn auch auf den Titel Ihres Romans gesetzt. Die wohnen nämlich in der Steinhammerstraße. In Dortmund ist das, spielt in den 50er und 60er Jahren. Wie müssen wir uns da diese Straße vorstellen.
Also es war eine sehr lebendige Straße, mit einer Straßenbahn in der Mitte. Das sind zwei Häuserreihen und die Häuserreihen sind eingezwängt. Auf der einen Seite ein riesengroßer Güterbahnhof, wo die ganze Zeit Kohle weggefahren worden ist und Material ankam. Und auf der anderen Seite eine Schnellzugstrecke und das war bevölkert von ganz vielen Leuten, die mit dem Bergbau im weitesten Sinne zu tun hatten, von Leuten, die da ihre Geschäfte hatten. Jedes zweite Haus ein Geschäft, die Leute waren miteinander in Kontakt. Die Atmosphäre stelle ich mir so vor, es ist laut von diesem Güterbahnhof die ganze Zeit. Die Luft ist sehr, sehr schlecht. Zu der Zeit, in den 50er Jahren, war die Luft im Ruhrgebiet spektakulär schlecht.
Ja, Sie schreiben gerade zur Luft. Ich habe mir vor allem auch die Gerüche in dieser Straße gemerkt. Immer lag etwas leicht Verbranntes in der Luft, das Ölfassige des Güterbahnhofs, der ganze Rauch, der täglich 24 Stunden aus der Zeche Germania hinüberdampfte.
Ja, das haben Leute ganz oft so beschrieben, immer wieder. Also diese Gerüche, das Verbrannte, das Ölige, das Teerige, dann hat mir ein Verwandter tatsächlich erzählt, dass wenn die Pfirsiche vom Baum geerntet haben, mussten sie die in so eine Wanne mit Wasser werfen, damit die ganze Schwärze, damit der Kohlenstaub darunter geht. Also das konnte ich mir, obwohl ich auch irgendwann in den 80er Jahren mit meiner Mutter da gewohnt habe, konnte ich mir das nicht mehr vorstellen, wie das tatsächlich damals war. Also das ist ambivalent. Zum einen ganz toll, weil vital, und zum anderen furchtbar.
Es gibt Ruß und Seife, vielleicht so rum.
Die Seife kommt tatsächlich
auch vor. Was sind denn Ihre eigenen Erinnerungen dann an die Steinhammer Straße, wenn Sie sagen, Sie sind ein paar 20 Jahre später da aufgewachsen, so?
Ja, ich mochte das da überhaupt nicht, weil wir haben vorher in so einem Haus gewohnt. Das fand ich super, da hatte ich mein eigenes Zimmer und dann gab es das plötzlich nicht mehr. Und dann war das diese fiese Straße. Und das ist so wie, also die 80er Jahre werden ja heute mitunter verklärt, als sei das so eine total lustige Zeit gewesen. War aber für mich auch ein bisschen eine Schwarz-Weiß-Zeit, muss man sagen. Weil das war alles so düster wie in so einer Dokumentation, die Ken Loach womöglich machen würde. So eine 14-Jährige geht mit ihren zwei leiblichen Kindern mit Kippe auf dem Zahn. Das wäre die richtige Kulisse dafür tatsächlich gewesen. Und ich fand das da schrecklich. Ich habe sogar damals dagegen demonstriert. Also ich war 12 und habe bei meiner Mutter demonstriert, wir müssen hier jetzt bitte wegziehen, weil es ist ja hier nicht so zum Aushalten. Ich weiß aber nicht mehr so genau, was ich jetzt furchtbar fand. Also da gab es immer so ein bisschen Stress mit anderen Kindern. Auf der anderen Seite wohnte unter uns Petra und die mochte ich sehr. Also es war nicht alles schlecht.
Okay, aber ambivalente Gefühle zur Steinhammer Straße.
Ja, ja.
Wir sind jetzt in den 50er, 60ern in dieser Steinhammer Straße. Laut, rußig. Und da lernen wir die Hauptfigur ihres Romans Edgar kennen. Und Edgar will Maler werden. Der will Plakatmaler werden. Und er hat einen großen Traum. Wie kommt man denn in dieser Straße, die Güterzüge fahren mit der Kohle vorbei, auf die Idee, auf den Traum, Maler zu werden?
Ja, da muss man dazu sagen, das ist eine Sache, die mich total fasziniert hat, als der echte Norbert Thaddäus 16 war, so alt wie Edgar im Buch ist.
Diesem Norbert Thaddäus ist Edgar nachgebildet.
Ja, und der wusste nicht, dass man Maler sein kann, dass man als Künstler leben kann, wie man als Künstler leben kann. Sogar die Kunstakademie, die der später besuchen durfte, ich nehme ganz sicher an, dass er mit 16 noch nicht wusste, dass es die überhaupt gibt. Aber er hat wahnsinnig gerne geschnitzt. Er hat toll gezeichnet. Wir haben Zeichnungen, also mein Bruder hat eine Zeichnung von meinem Opa, die der Norbert seinerzeit gemacht hat, die ist spektakulär. Und da sieht man schon, der Junge kann was, aber für ihn war erstmal nur erreichbar und auch das war noch in weiter Ferne, ich könnte Filmplakate malen. Ferien auf dem Innenhof, ich mal das Plakat. Oder so ein James Dean Film, ich mal das Plakat. Das stellt er sich vor.
Und sein Vater ist im Krieg gefallen, er wächst mit seinem Stiefvater auf, Jupp hat einen Friseursalon, der findet das aber furchtbar. Der sagt, diese ganze Schnitzerei, Malen, das ist killefit, ja, also muss man was Richtiges lernen. Auch die anderen Väter in dem Roman, der beste Freund von Edgar, der hatte auch so einen Vater, die haben so ganz bestimmte Vorstellungen für ihre Söhne. Haben die Väter im Roman, so unterschiedlich die jetzt gerade die beiden auch sind, haben die was gemeinsam?
Also der Vater seines besten Freundes Jürgen, das ist ein reizender Mann, der ist ehemaliger Deutschlehrer, der hat im Krieg den Arm und sein Gehör verloren, deswegen kann er nicht mehr Deutschlehrer sein, aber der kümmert sich sehr um seinen Sohn, der hat ihn auch früh inspiriert zu lesen. Und ich glaube, die Leute, diese Männer aus dieser Generation, ich glaube nicht, dass die tatsächlich eine feste Vorstellung hatten, sondern die hatten wahnsinnig viel Angst. Die haben gesagt, also pass mal auf, schön, du machst jetzt irgendwas Anständiges, dann bringst du Geld nach Hause, da hast du ein Dach über dem Kopf, dann suchst du dir eine Frau, da hast du mit der Kinder, dann habt ihr alle das Dach über dem Kopf, ihr habt alle satt zu essen. Und wenn du das hinkriegst und nicht zwischendurch irgend so eine Katastrophe wieder passiert, dann läuft dein Leben gut. So war, glaube ich, die Vorstellung von denen. Und alles, was davon abwich, ich gehe ein Risiko ein, ich gehe in ein anderes Land, ich mache etwas, was ihr gar nicht kennt, malen zum Beispiel, singen, tanzen, Kunst überhaupt, das kam eben überhaupt nicht vor und wurde dann gleich, kriegte gleich so einen Stempel. Das war sogar in meiner Zeit noch so, wenn ich jetzt gesagt hätte, deswegen musste ich bei diesem Film Billy Elliot, I Will Dance, wo es um einen Jungen gibt, der im Bergarbeiterviertel Balletttänzer werden möchte, ich musste bei diesem Film schrecklich weinen, weil ich mir dachte, das wäre zu Hause genauso gewesen, wenn ich zu Onkel Siggi gegangen wäre. Onkel Siggi hat 32 Jahre unter Tage gearbeitet, gesagt, Onkel Siggi, ich gehe übrigens zum Ballett. Dann hätte der erstmal so getan, als hätte er das gar nicht gehört. Mhm. Ne, weil er, ich glaube, es hackt mit einer Strumpfhose, mit irgendwelchen Typen auf der Bühne, kommt nicht in Frage. Aber ich glaube, es ist Angst. Mhm. Es ist wirklich Furcht. Was soll denn aus dem Jungen? Der Junge kommt doch unter die Räder.
Und Sie sagen schon, bei Ihnen war noch ein bisschen was übrig. Ich bin jetzt ja noch ein kleines bisschen jünger als Sie. Selbst bei mir, würde ich sagen, ist noch ein bisschen was übrig von der Angst der Väter. Aber es wird langsam besser. Wir gehen zurück zu den Vätern in Ihrem Buch. Und da haben Sie jetzt eine kurze Stelle für uns mitgebracht aus dem Roman, wo wir diesem Vater, den ehemaligen Deutschlehrer, der ohne Arm und ohne sein Gehör aus dem Krieg zurückgekommen ist, kennenlernen, Herrn Milbach. Und ein bisschen, glaube ich, verstehen wir ihn auch jetzt an dieser Stelle ein bisschen mehr.
Sagt dem Vater einen schönen Gruß, hatte Herr Milbach viel zu laut gerufen, als er die kleine Flasche Schnaps aus dem Regal nahm und Edgar in die Hand drückte. Herr Milbach war der einzige Kunde, der bei Jupp in dem Friseurladen niemals für einen Haarschnitt bezahlen musste. Fragen zu diesem Thema waren verboten. Für einen Einarmigen hatte sich Herr Milbach sehr schnell umgezogen, kaum dass sie zurück waren. Raus aus den Friedhofsklamotten, jetzt saß er wieder in seinem kurzärmeligen, beigefarbenen Hemd hinter dem Schiebefenster des Kiosks. Die Wäscheklammer hielt den Ärmel verschlossen, in dem der Arm fehlte. Herr Milbach saß auf der Decke, die immer auf dem Sessel lag, er wartete. Aber doch nicht nur auf Kunden, dachte Edgar. Auf was wartete der Mann eigentlich? Was würde in seinem Leben besser werden? Konnte es sein, dass er darauf wartete, endlich zu seiner Frau nach Öspel unter die Erde zu dürfen? Er saß wie festgeschraubt auf diesem Stuhl und sah durch das Schiebefenster auf die Straße, auf der nichts passieren würde. Was sah er vor sich? Wie passten das Vorbeifahren der Straßenbahn und die von irgendwo nach irgendwo herumgehenden Leute zu den großen Sätzen in seinem Kopf von Goethe, Schiller, Hölderlin? Hier ist zwar was los, aber es passiert nichts, hatte Nelly einmal gesagt. Edgar hatte das aufregend und beängstigend zugleich gefunden, denn er hatte schon oft deutlich gespürt, was Nelly da sagte, ohne zu wissen, dass man es so ausdrücken konnte, ohne so präzise sein zu können. Was, wenn sie ihm so überlegen war, dass sie wirklich dorthin gelangte, wo etwas geschah, er aber nicht? Es sollte nicht immer alles das Gleiche sein. Er würde gerne irgendwo hin, wo er die Sätze der älteren Leute nicht zu Ende sprechen konnte. Mit Jupp ließ sich über sowas nicht reden. Du kannst froh sein, dass dir noch nichts Schlimmes passiert ist, sagte er dann immer. Und wer nicht alles super fand, was zu Hause und hier in der Straße ablief, dem passierte gleich was unaussprechlich Schlimmes.
Jörg Thaddäus, ein Ausschnitt aus Steinhammer. Und du kannst froh sein, dass dir noch nichts Schlimmes passiert ist, hat da drin gerade geheißen. Ist nicht aber schon Edgar und Nelly, seiner Freundin und dem Jürgen, also allen, die da in der Steinhammer Straße aufwachsen, ist den Kindern nicht denn schon was Schlimmes passiert? Haben die nicht schon ganz schön viel Trauma mitbekommen von den Eltern?
Nein, das will ich nicht sagen, weil Trauma ist ja im Moment sehr gebräuchlicher Begriff, aber so würde ich da nicht rangehen. Die haben eine unwegsame Kindheit verglichen mit dem, was wir vier und alle, die hier höchstwahrscheinlich vor uns sitzen, erlebt haben. Also die haben kriegen richtige Armut mit. Wunschvorstellung ist, ich hätte gerne einen Schnitzel, habe ich von den Leuten erfragt seinerzeit. Aber die haben natürlich gleichzeitig auch Hoffnung, weil sie wissen, das, was hinter uns liegt, ist so furchtbar. So schlimm kann es eigentlich gar nicht mehr werden. Die Nazis sind zum Glück weg, da sind ein paar Alte, die sich da verstecken und so weiter. Aber das, was die Eltern, was die Vätergeneration erlebt hat, die Väter- und Müttergeneration, was die erlebt haben, das mussten die ja nicht aushalten. Also die Krieg, Bombardierung und sowas alles, das Verlieren aller Ideale, die Orientierungslosigkeit, das haben diese jungen Menschen nicht mitgekriegt, die sind auf dem Sprung, die sagen, okay, das ist hier eure Welt, hier will ich weg.
Ja, und das ist in Westdeutschland, vielleicht müssen wir auch sagen, so wie es in der BRD, für diese Generation gilt das tatsächlich, in der DDR, glaube ich, nochmal ein bisschen eine andere jüngere Generation, diese unglaubliche Aufstiegsgeschichte von dem Edgar, nachgebildet Norbert Thaddäus, ihrem Großkonzern, die geht ja dann so, er wird tatsächlich ein ziemlich erfolgreicher Maler. Er studiert an der Kunstakademie irgendwann. Und glauben Sie eigentlich aber, dass man mit so einer Herkunftsgeschichte aus der Steinhammerstraße, wird man da ein ganz bestimmter Künstler, ein Hemdsärmeliger, ein Unbedarfter, ein Nicht-Akademischer? Ist das so eine Unausweichlichkeit, die in dieser Herkunft liegt?
Also ich glaube, dass man seine Herkunft natürlich mitnimmt, aber wenn man überlegt, also der Norbert Thaddäus, würde er noch leben? Würde der mich jetzt hier für meine fiese Weste, die ich heute anhabe hier, die Wanderweste, würde der mich von der Bühne prügeln, weil er sagen würde, im Ernst, so laufen wir ja wohl nicht rum, wenn wir zu Deutschlandfunk Kultur gehen, sondern naja, das ist, müssen wir jetzt nicht weiter begründen, wie es zu dieser Weste kam, aber der war ein höchst eleganter Mann. Es gibt Fotos von ihm spät im Leben, da ist er Ende 60, Anfang 70, und er sieht aus wie so ein italienischer Don, wenn man sagen würde, das ist der Patron von Palermo. Er hat einen total eleganten Anzug an Krawatte, sitzt alles perfekt, Haare toll. Also man kann nicht sagen, dass das hemdsärmlich geblieben ist, einerseits, und andererseits, ich traf in Berlin einen Galeristen, und der Galerist erzählte mir, wie die Begegnungen mit Norbert Thaddäus abgelaufen sind. Der hat nicht gesagt, ach, die Galerie in Berlin, das ist ja so ein schöner Ort, Sie sollten mich mal ausstellen, und wie Sie vielleicht wissen, habe ich einen neuen Zyklus. Nichts davon, sondern kannst mich ja mal ausstellen. So näherte der sich. Und das war dann schon so bollerkopfig, wie ich das von zu Hause kenne. Und naja, trotzdem, ich würde nicht sagen, man kann das, die anderen Leute, andere Künstler aus bürgerlichen und großbürgerlichen Familien, die haben ihn tatsächlich versucht, damit zu dissen. Die haben gesagt, also er ist ja einfach. Ja. Und Josef Beuys, der auf der anderen Seite, der hat das total geschätzt, dem konnte das gar nicht proletarisch genug sein.
Josef Beuys, der ein Lehrer von Norbert Thaddäus.
Norbert Thaddäus war Meisterschüler von Josef Beuys, und Beuys hat dann immer darauf abgehoben, ja hierher, so, ne, kommt da richtig aus so einer Malocher-Gegend und so. Also das haben die ja auch immer so aufpoliert, wie es ihnen gepasst hat gerade.
Eine Sache ist diesen Vätern noch gemeinsam im Roman, über den Krieg wird nicht gesprochen. Es gibt in dem Friseursalon von Jupp, vom Stiefvater von Edgar, gibt es drei Tabus: Hitler, den Scheißkrieg und schlecht über Bergleute reden. Holt der Scheißkrieg, holt der Edgar irgendwann im Leben später nochmal ein?
Naja, das ist, ich würde sagen, das kann hin und wieder so ein Grundbrumm sein, und sein Vater ist ja gefallen. Also sein Vater ist tatsächlich in der Nähe von Moskau gefallen, auch der Originalvater, Norbert Thaddäus Senior, ist da gefallen. Das heißt, es ist schon immer um ihn gewesen, aber ich glaube später, gerade in Düsseldorf, da 60er, 70er Jahre, da ging die Post ab, da kam die ganze Welt hin, Künstler aus Amerika, Künstler aus Frankreich sind dahin gefahren. Leute haben behauptet, das ist das deutsche Paris und so. Also da glaube ich, in der Zeit hat sich der Norbert Thaddäus sogar selbst vergessen, also nicht nur den Krieg.
Ich kenne Fotos vom Ratinger Hof, ich kann es mir entfernt vielleicht vorstellen. Was hat Sie denn eingeholt bei diesem Schreiben über einen entfernten Verwandten oder über einen Verwandten?
Also mich hat verblüfft, das ist aber auch meiner eigenen Dümmlichkeit geschuldet, dass 1957 noch so viel Krieg um die Leute drumherum war. Das habe ich aus Lokalzeitungen tatsächlich herausgelesen, aus den einzelnen Meldungen da. Mich hat diese Zeit total fasziniert, unsere mitunter reichlich holzschnittartige Herangehensweise an Geschichte ist mir aufgefallen, weil 50er Jahre kenne ich dann immer so aus Dokumentarfilm. 1949 Grundgesetz, plötzlich sind die Läden voll, schon nach der Währungsreform, alle werden dick, alle haben Nierentisch zu Hause stehen, essen ganz viel Eisbein, fahren mit dem Isetta Gabinenroller, sind alle Brüder, und dann kommt zum Glück Bill Haley. So wird das immer erzählt, und das ist viel zu plump. Es gibt ein hervorragendes Buch von Harald, das kriegt seinen Nachnamen Jähn, glaube ich, das heißt Wolfszeit. Und der ehemalige Kulturchef der Berliner Zeitung, und der beschreibt so filigran und so deutlich, was in den 50er Jahren alles los war, was für merkwürdige, für uns heute noch abenteuerliche Familienentwürfe es teilweise gegeben hat. Und was gewachsen ist, ist mein Respekt vor dieser Generation, die ich als Leute in beigefarbenen Klamotten wahrgenommen habe. Und das ist wirklich gewachsen. Ich muss sagen, das sind bemerkenswerte Leute, was sie damals zustande gebracht haben.
Sie hören den Bücherfrühling im Deutschlandfunk Kultur. 6 spannende Bücher haben wir Ihnen mitgebracht. Und jetzt sprechen wir gerade über Väter, über das Aufwachsen in der alten BRD, über Nazi-Verbrechen, Krieg. Jörg Thaddäus und Paul Brodrowski sind zu Gast. Und wir schwenken jetzt von der Steinhammerstraße in Dortmund in den Norden.
Genau, nach Flensburg der 1980er und 1990er Jahre. Und Jörg Thaddäus hat ja eben gesagt, er sei überrascht gewesen, wie viel Krieg noch um die Menschen herum gewesen ist in diesen 50er Jahren. Und man könnte jetzt annehmen, in den 80er und 90er Jahren muss das ja eigentlich komplett vorbei gewesen sein. Aber dieses Flensburg, Paul Brodowski, von dem Sie erzählen, das ist ja in der Hinsicht so ein ganz besonderer Ort. Im Sonderbereich Mürwik wäre so ein Stichwort. Können Sie ein bisschen erzählen, was es damit auf sich hat für all jene, die jetzt damit nicht gleich was verbinden können?
Ja, also in Mürwik steht das Elternhaus des Ich-Erzählers. Und genau in diesem Sonderbereich, was so ein 14 Quadratkilometer großes Areal war, von dem, und das habe ich auch nicht im Geschichtsunterricht oder nur so als Randfußnote erfahren, aber mir nie so klar gemacht, von dem, eben, wo sozusagen der Nationalsozialismus auf so einen Zwergenstaat geschrumpft, noch über den 8. 9. Mai 1945 hinaus Bestand hatte, noch ganze zwei Wochen bis zum 23. Mai. Und da hat das Kabinett getagt und Dinge beschlossen. Es gab einen Innenminister und es gab Hinrichtungen weiterhin für Befehlsverweigerungen etc. pp. Genau, und das ist eben so ein Areal, das für mich wie so eine Metapher ist für so diesen Fortbestand eigentlich, also auch dem dieser dunklen Prägung. Wenn man in Familiengeschichten hineingeht, in die Stammbäume, die so quasi sektiert oder aufschneidet, dann gibt es, glaube ich, einfach immer diese 12 Jahre dunkle Ringe, 33 bis 45, die einfach immer da sind und da bleiben.
Ja, Rattenlinie Nord ist so ein anderes Stichwort. Also da haben sich die ganzen viele NS-Größen in der Zeit haben sich sozusagen dahin nochmal begeben. Jetzt mal jenseits von diesem Wissen um so historische Konstellationen, wie war das denn atmosphärisch zu der Zeit? Also auf der einen Seite könnte man ja sagen, in Flensburg, da sagt man, naja, wir hatten mit dem Krieg gar nicht so viel zu tun, wir waren ja nur die Marine, und dann wird das alles mit so ein bisschen Seefahrtsromantik so übertüncht. Andererseits hat Ihr Ich-Erzähler, auf den kommen wir gleich noch, der hat als Kind so die Vorstellungen davon, dass in dieser Ostsee, die ja relativ flach ist, da, dass da die Wracks liegen, dass da Leichenteile liegen. Da sind so Vorstellungen ganz konkret von abgerissenen Fingern. Was ist das für eine Atmosphäre gewesen?
Ja, wenn man sich das anguckt, diese Miesmuschelbänke mit dem Blasentang da drin, diesen gelb-grünlichen Tang-Dingern, dann gibt es einfach so einen Impuls, da nicht drauf zu treten. Der ist vielleicht erstmal nur, damit man sich nicht in die Füße schneidet, aber irgendwie gab es dann eben immer so ein subkutan weitergegebenes, irgendwas davon schlummert noch hier, weil man halt wusste, es wurden in dieser Flensburger Bucht kurz vor Kriegsende ungefähr 40 U-Boote versenkt worden, damit sie nicht in Feindeshand in Anführungsstrichen fallen, und also als der Krieg längst verloren war und so weiter, sind auch noch Leute gestorben, die dann gesagt haben, ich bleibe auf meinem Boot etc., also so Fahnentreue bis ins Ende. Und das hat sich natürlich so unter Jungs dann so weitergetragen, wurde so weitergetratscht. Und das war etwas, was so da einfach sehr gelebt hat und dann so als Vorstellung für mich auch wie so ein Bild für diesen Fortbestand, für dieses eigentlich nicht wirklich aufgearbeitete, so unter der Oberfläche schlummernde.
Ja. Ja, zoomen wir mal so ein bisschen rein in die Familie des Ich-Erzählers. Beziehungsweise vielleicht sagen wir erstmal kurz, dieser Ich-Erzähler hat den gleichen Namen wie genau. Sie. Der hat auch das gleiche Geburtsjahr. In welchem Verhältnis stehen Sie zu dem? Das ist schon eine Figur, nehme ich mal an.
Genau, das ist schon eine Figur. Es ist ein Ich-Erzähler, der meinen Namen trägt. Und ich erzähle anhand einer Familie, die gewisse Parallelitäten, aber auch Differenzen hat zu der realen Familie, in der ich aufgewachsen bin. Aber mir war wichtig, so ein autofiktionales Prinzip, auch wenn das jetzt sehr viel irgendwie gemacht wird, aber ich glaube, dass es, wenn es gut gemacht ist oder wenn es richtig gemacht ist, sagen wir mal, inhärent politisch ist, weil es so eine Frage aufwirft, was sind eigentlich die eigenen Kontinuitäten in der Familie? Wo ist in meiner eigenen Familie das nationalsozialistische Erbe, was haben meine Eltern, Großeltern eigentlich in dieser Zeit 45 gemacht? Und das ist halt, das kommt eigentlich dann, glaube ich, besonders stark zum Tragen, wenn man diesen Based on a True Story Effekt hat. Ich habe ja verschiedene Bilder auch in den Text montiert, die da drin sind, eben auch in so einem vielleicht entfernt an WG Sebald angelehnte Ästhetik,
der für mich, was das angeht, ein großes Vorbild ist. Genau, also was eben auch immer so einen Effekt hat von, okay, es ist eben nicht nur erfunden, es ist eben nicht nur eine fiktionale Geschichte, die ich irgendwie von mir weghalten kann und sozusagen Buchdeckel zuklappen und seufzen und ach ja, es war alles ganz schlimm, aber jetzt gehe ich wieder in mein eigenes kleines Leben, so wie auch, finde ich, Gedenkrituale in der Bundesrepublik oft ablaufen, dass wir irgendwie so zu den Gedenktagen irgendwie so ritualisiert. Das ist natürlich auch wichtig, dass es diese Gedenktage gibt, Auschwitz-Befreiung und Kriegsende etc. Und trotzdem gibt es darin irgendwie auch eine Art Ermüdung oder einen, ich finde eigentlich eine Art Fake darin, dass man eben dann das fernhält und es eben oft so eine Art Identifikation mit den Opfern fast gibt.
Über die Form Ihres Romans sprechen wir gleich noch ein bisschen ausführlicher, aber vielleicht noch erstmal noch konkret zu dem Vater. Der ist Jahrgang 1933 und es gibt so ein paar Stichworte, die gleich über den fallen. Dumpf, wütend. Wie hat der dieses Familienleben geprägt? Was war das für ein Mann? Schafe schlachten ist noch so ein Stichwort.
Ja, das war ein Patriarch. Das kann man, glaube ich, wirklich so sagen. Und der Dumpf sozusagen in Verbindung mit Alkohol, würde ich auch, genau, und da gibt es auch eine Latenz zur Gewalt, die verbal sein kann, aber auch immer eine Drohung hat zu was anderem, ist, der Ich-Erzähler beschreibt es, also zu körperlicher Gewalt, um es konkret zu benennen, der Ich-Erzähler beschreibt eben so halbjährliche Wutanfälle, die stattgefunden haben in der Familie und die beschreibt er eigentlich wie so ein Gewitter, die so die man auf so einer Bergwanderung erlebt und man kann sich sozusagen so an den Fels drücken und abwarten, dass das Gewitter vorbeizieht und dann scheint die Sonne und dann geht man weiter, aber es wird nicht reflektiert, es wird nicht irgendwie am nächsten Tag gesagt, was war denn da los, oder es wird halt auch nicht sich entschuldigt für irgendwas, sondern es ist sozusagen irgendwie, oh, es ist vorbeigezogen.
Ja. Es gibt so eine ganz entscheidende Phase im Leben des Vaters. In seiner Kindheit, Jugend ist er auf einer nationalpolitischen Erziehungsanstalt. Was hat er Ihrer Meinung nach daraus mitgebracht? Sie sprechen da von so einem Double Bind.
Ja, also das ist, genau, diese nationalpolitischen Erziehungsanstalten waren ja so Elite-Einrichtungen, um die künftigen Nazi-Kader quasi heranzubilden. Und der Vater des Ich-Erzählers ist zwischen 43 und 45 als 10- bis 12-Jähriger auf diesem Internat. Und es gibt so eine Idee der Selektion, mit der die Schüler dort aufgenommen werden, sind nur Jungs. Also sozusagen gute schulische Leistungen, gute körperlich-sportliche Leistungen und gleichzeitig, genau, und es gibt sozusagen wie so einen Wettkampf, auch der es gab 30 von diesen sogenannten Napolas im damaligen Dritten Reich, Wettkampf der Napolas untereinander, also wie so ein stark pyramidiales System, ne, von angefangen von der sozusagen dieser Idee von arischer Rasse in Anführungsstrichen, über das in Anführungsstrichen deutsche Volk, dann die Schüler insgesamt bis hin zu den Napolas und an der Spitze eben diese Pyramide stehen die Napolas und dann innerhalb der Napolas eben irgendwie die auch wieder so Gruppen, die Hundertschaft, die Züge, die Klassen, die Stuben und innerhalb dessen gibt es immer einen kleinen Miniführer, also auch einen Stubenführer für 4 Personen und genau und dann aber eben immer auch die Drohung, ihr könnt ja auch jederzeit rausfliegen. Also es gab dann eine sogenannte Absterbeliste, wie das damals hieß. Das heißt, es gab so eine Double-Bind-hafte Aussage, die immer so an die herangetragen wurde. Ihr gehört zu den Besten, den Allerbesten, aber wir glauben eigentlich die ganze Zeit, dass ihr nicht zu den Besten gehört, weil ihr könnt jederzeit hier fliegen.
Und das beschreiben Sie ja als so eine Prägung, die eben nicht nur Ihr Vater hatte, sondern die Sie auch, oder die der Erzähler auch bei sich wiederzufinden meint, als er nämlich selbst Vater wird. Es gibt noch eine zweite Ebene in dem Roman, wo eben auch das Schreiben dieses Buches, die Recherche mit reflektiert wird und das eigene Vatersein, das spielt dann etwa in der Jetztzeit in Berlin. ist das nicht eigentlich, frage ich und gucke jetzt auch nochmal Jörg Thaddäus an, weil der das ja, glaube ich, eben so ein bisschen abgelehnt oder zurückgewiesen hat, ist das nicht eine sehr große Setzung, zu sagen, diese Prägung des Vaters habe ich vielleicht auch, wenn mir mal die Nerven durchgehen, wenn meine Kinder irgendwie nicht ins Bett gehen wollen und Rabatz machen und ich dann plötzlich bei mir auch diese Vatergrimasse, so nennen sie das, sehe, ist das nicht ganz schön hochgehängt?
Also ich sehe das nicht so. Der Vorwurf ist schon mal an mich herangetragen worden, aber ich glaube schon, dass diese Prägungen sehr, sehr klar erkennbar sind in der Familie des Ich-Erzählers. Also da sind verschiedene Geschwister, die und auch der Ich-Erzähler selber, der eben immer wieder an sich massiv zweifelt und der eben in diesen Momenten des Zweifels oder des normalen irgendwie nicht so ganz so erfolgreich Seins eben sofort in so ein Jähzorn überschießt. Insbesondere eben genau das, was Sie gerade eben sagten, im Umgang mit Kindern und den Krisen, die man dabei erlebt, die krisenhaften Momente. Und da gibt es einfach einen Jähzorn, der, glaube ich, übersteuert ist und der einerseits was mit Kälte und Rationalität zu tun hat, was auch irgendwie etwas ist, was im Nationalsozialismus ja, also so bis heute, finde ich, in so mir grauslich vorkommenden Werbeclaims wie Vorsprung durch Technik oder so, sozusagen irgendwie, es gibt so eine Idee von Deutschtum oder Deutschsein, die so kognitiv-rationale Überlegenheit ist irgendwie immer noch so Exportweltmeister etc. pp. Immer noch da und virulent, und ich glaube, dass das aber sozusagen auch ganz persönlich dann so nachvollziehbar ist in den einzelnen, also in dieser Gefühlskälte, und das hat natürlich auch was mit Genderrollenverständnissen, die eben auch in dieser Zeit geprägt worden sind und massiv sozusagen wie so eingebrannt. Und ich glaube, also wenn man sich anguckt, sozusagen in den 20er Jahren, wie liberal zumindest in den Großstädten da schon gelebt worden ist, welche Lebensentwürfe auch, was weiß ich, was Genderfragen und so weiter angeht, das war ja alles kahlgeschlagen wirklich nach 45. Und ich glaube schon, dass da irgendwie, dass man sozusagen diese, da hängt sehr viel miteinander zusammen. Das sind viele Themen, die dann berührt werden, auch in dem Buch. Aber dass da sozusagen, dass man das so bis in den einzelnen Strang dann so doch rückverfolgen kann.
Paul Brodowski, darüber sprechen wir gleich noch weiter, vielleicht auch gemeinsam. Sie haben aber auch eine Passage aus Ihrem Roman Väter mitgebracht. Und da geht es um dieses scharfe Schlachten, was ich eben schon einmal erwähnt habe. Das ist nämlich genau die Formulierung, die heimliche Formulierung der Kinder für diese Gewalt des Vaters.
Die Szene beginnt mit so einem mit einer Baumfällung. Da wird eine Eiche im Garten der Eltern gefällt. Das beschließt der Vater, obwohl der Rest der Familie eigentlich dagegen ist. Und der Ich-Erzähler wird quasi mit in dieses Baumfällen hineingezogen. Deshalb beginnt es mit einer Säge und es endet mit Milan und Anouk. Das sind die Kinder des Ich-Erzählers in der sozusagen Jetztzeit. Mein Vater zieht die Säge mit aller Kraft durch das widerständige Material. Wieder klemmt das Blatt. Das Gesicht meines Vaters verzerrt sich. Aufeinandergebissene Kiefer, gebleckte Zähne, die Brauen hochgezogen, Augen- und Stirnpartie liegen sekundenweise in Falten. Er zieht die Luft scharf ein, ein Gesichtsausdruck, den er auch bei seinen unkontrollierten Wutanfällen hat, wenn er sich über etwas ärgert, wenn etwa die Kollegen aus der Organik und der Anorganik mit den operettenhaften Namen Pein, Schithelm und Buanelli ihn aufregen, weil sie wieder einmal gegen ihn paktieren, oder wenn er einen Artikel im Spiegel liest, der ihm nicht passt, dem Spiegel, den er jeweils montags kauft und jeden Dienstag nach einer festen Abmachung an den Kollegen Schickel weiterverkauft, um das rote Magazin möglichst nicht zu unterstützen, oder, was ähnlich oft vorkommt, einen Artikel in der FAZ, etwa wenn die Regierung Kohl wieder einmal die Sozialausgaben oder die Rente erhöht, wenn die Grünen, die Atomgegner einen Vorstoß wagen, die chemische Industrie in Misskredit ziehen, sich jemand für die Gastarbeiter engagiert oder sich für die Anerkennung der Oder-Neiße-Linie ausspricht. Oft schüttelt er das Blatt, wie um die Buchstaben in eine andere, passendere Reihenfolge zu bringen, schlägt mit dem Handrücken gegen das Papier, faltet die Zeitung klein auf ein Viertel, ein Achtel, ein Sechzehntel der Blattgröße, wirft das gestauchte Papier auf den Telefontisch, springt vom Sofa auf, schreitet hastig im Wohnzimmer auf und ab, rückt die schweren Sessel, die Esszimmerstühle zentimeterweise vor oder zurück, während sein Gesicht im Moment des Verrückens von dieser raubtierhaften Mimik durchzogen wird. »Papa, es gibt Essen«, sage ich dann. Er atmet kurz aus. »So, Ich komme, antwortet er. Und innerhalb von einer Sekunde ist diese Wutmaske abgelegt. Nicht so, wenn seine Wut unserer Mutter oder einem von uns Kindern gilt, dann halten wir uns lieber fern von ihm, weil sich seine Aggression in diesen Phasen jäh an uns entladen kann. Untereinander, aber auch gegenüber meiner Mutter, bezeichnen wir Kinder diese Wutanfälle als Schafe schlachten, um das drohende oder heraufziehende Übel unauffällig benennen zu können. Nicht, dass dann wieder Schafe geschlachtet werden. Vorhin wurden deshalb wieder Schafe geschlachtet. Eine Formel, die auf keine anekdotische Entstehung zurückgeht, sondern irgendwann einfach von meiner Schwester Uta ins Spiel gebracht wird und hängen bleibt, wahrscheinlich wegen der lautmalerischen Ähnlichkeit zu dem Geräusch der während dieser Wutanfälle durch die zusammengebissenen Zähne eingesogenen Atemluft. Manchmal überkommt mich der Drang, mein Gesicht genau in diese Grimasse hineinzulegen, wenn Milan mich zur Weißglut bringt, eine Schraube festgerostet ist und rasch gelöst werden müsste, wenn ich im Netz einem Posting von einem fernen Bekannten begegne, der Positionen der AfD propagiert und ich mir beim Duschen, beim Aufräumen der Küche, mit den Kindern in der U-Bahn überlege, welche Argumente ich vorbringen möchte, um dem Posting etwas entgegenzusetzen. Manchmal fragt mich Anouk dann, was ist los, Papa? Oder sie sagt, ganz ruhig, Papa, alles gut. Ich erschrecke dann jedes Mal, denke, die Vatergrimasse und entspanne meine Gesichtsmuskeln.
Paul Brodowski mit einem Auszug aus seinem Roman Väter. Ja, Kunst und Herkunft als Stichwort, Jörg Thaddäus. Wir haben schon über Edgar als der zumindest von anderen ein bisschen hemdsärmelige Künstler so wahrgenommen Typ gesprochen. Wie ist das denn bei Ihnen? Was nehmen Sie denn mit aus Ihrer, wie man jetzt so sagt, Arbeiterherkunft? Ihr Vater war Elektriker, Ihre Mutter Friseurin. Prägt Sie das?
Es gibt so ein eigenartiges Arbeitsethos, das ist übrig. Also man kann alles machen im Leben, nur man muss zur Arbeit gehen. Also er geht auch arbeiten oder sie geht immer noch arbeiten. Das war immer so eine Erklärung und auch gleichzeitig eine Entschuldigung für alles. Aber natürlich, ich meine, die Art und Weise, wie wir aufgewachsen sind, die Dramen, die es da gegeben hat, weil ich habe auch noch einen Stiefvater, eine Stiefmutter und so, also es ging ja alles munter drunter und drüber. Das, natürlich hat das Spuren hinterlassen und gleichzeitig bin ich ja den Weg gegangen, den viele Leute gehen konnten und gehen können, nämlich den Weg der Bildung, der einem dazu verhilft, sich davon aus diesen Umständen zu emanzipieren, wenn man möchte. Also wenn man nicht möchte, dann nicht. Ich hätte da auch bleiben können, also ich hätte das einfach alles so lassen können, wie es war. Und mir geht es sehr stark darum, um die Kraft des Individuums, dass man nicht immer alles so beschreibt, das seien alles nur die Umstände, die auf einen wirken oder sowas, sondern das Individuum kann, so wie in Norbert Thaddäus Beispiel vorgelebt, sehr, sehr kraftvoll sein. Der ist ja, als er an der Kunstakademie war, der hat gegenständlich gemalt. Und die Leute haben dann gesagt, Beuys-Leute haben gesagt, das ist ja Quatsch, hör mal auf. Beuys hat von Bilderchen gesprochen, dann hat irgendwann Immendorf dieses eigene Plakat hochgehalten, hört auf zu malen, weil das angeblich eine bürgerliche Beschäftigung sei. Und das haben sie dann eben auch diesem Proletariersohn gesagt, bei dem das natürlich gar nicht so gut ankam. Und der aber gleichzeitig, der hätte jetzt auch sagen können, okay, der Mainstream sagt, ich soll mal damit aufhören, dann mache ich das mal. Aber da war er wieder Charakter genug, stark genug. Und das hat ihm ja von zu Hause keiner mitgegeben, um zu sagen, nein, Leute, ich male weiter meine Bilder, weil ich muss auch, weil ich mich nur dann gut fühle.
Vielleicht dann aber trotzdem das Dilemma, dass derjenige aus seiner Generation, der nicht gegenständlich gemalt hat, Gerhard Richter, sehr, sehr, sehr viel berühmter geworden ist als
Norbert. Ja, wobei Gerhard Richter hat ja auch, der malt ja auch tatsächlich figurativ, das kann man ja nachvollziehen. Natürlich, also das ist allerdings wie eine Tombola. Also warum wird der eine dies und der andere das? Und ich glaube, wenn man daran beteiligt ist, wenn man also eine Loskugel in der Tombola ist, so wie das Norbert Thaddäus jetzt in dem Fall war, das ist, glaube ich, ein eigenartiges Gefühl, weil man denkt, wieso, ich weiß, dass so eine Szene gibt aus Köln, aus der Innenstadt, da guckt er runter und da sieht er gerade, wie Gerhard Richter Bilder ausgeladen werden. Und er weiß zu dem Zeitpunkt, als erfahrener Kunstprofessor, der er ist, als jemand, der selber am Kunstmarkt vertreten ist, wie viel der Richter dafür kriegt für diese Bilder. Und dann steht er nur so am Fenster und soll gesagt haben, naja, er verkauft ganz gut, der Gerd. Und ärgert sich natürlich, weil er sich denkt, boah, ey, wieso kauft meine Sachen doch? Ne? Also, ja.
Paul Brodowski, wie ist das bei Ihnen oder bei Ihrem Erzähler? Der kommt ja nicht aus einem Arbeitermilieu, sondern ich würde eher sagen, so gehobene Mittelschicht. Welche Bedeutung hat dennoch da die Kunst? Auch was hat das was mit Emanzipation zu tun, mit Rauskommen aus diesen elterlichen Verhältnissen?
Absolut. Ich glaube, dass eben Kunst und Musik insbesondere eben wirklich Wege waren und dann später Theater spielen für diesen Ich-Erzähler, wie übrigens für mich selber auch, so aus diesem konservativen, sehr konservativen, sagen wir mal, Elternhaus einen Weg rauszufinden. Und eben der Vater des Ich-Erzählers kommt aus einem Fleischerhaushalt, also auch so kleinbürgerlich, sozusagen handwerklich, und hat dann eben auch über Bildung sozusagen, es ist gleichzeitig eine Flüchtlingsfamilie, die eben aus, oder geflüchtete Familie, die aus Ostpreußen, Masuren nach Westdeutschland gekommen ist und dann eben nichts hatte und eben alles sozusagen, Bildung war die einzige Chance. Und deshalb gab es so ein ganz starkes Bildungsideal, aber natürlich auch diese Elite-Vorstellung, die eben, und da glaube ich, so ein bisschen kann das schon so nachvollziehen anhand jetzt dieser Künstlerbiografie, die Sie beschrieben haben, Jörg Thaddäus, aber in dem Fall glaube ich, dass diese Prägungen dann schon auch sehr viel zu tun haben mit eben nicht das Individuum stärken, sondern das Individuum eigentlich in seiner Freiheit einschränken und irgendwie so in diese Massenskulptur mit hineinbegeben. Aber die Frage war ja eher in Richtung, also hineinformen gewissermaßen. Die Frage war ja eher in Richtung sozusagen diesen Wegen in die Freiheit, wenn man so will. Und da ist sicherlich Musik und Popmusik und sozusagen auch dem, was da so vorgelebt wurde an Emotionalität, an Gefühlen, an sozusagen auch anderen Genderrollenbildern, die irgendwie anklingen, was weiß ich, PJ Harvey, die von weiblichen Begehren singt oder sowas. Da gibt es so eine Szene, wo der Ich-Erzähler bei einer Freundin übernachtet und da spielt diese Musik und er kennt irgendwie bislang sowas wie Nirvana als auch so eine andere Musik, die eben ein bisschen softer oder sagen wir mal nicht ganz diesen komischen Rock-Männlichkeitsideal nur verhärtet da so drinsteckt, sondern irgendwie was anderes schon aufmacht und plötzlich läuft da eben diese Frauenstimme, die ihn an Nirvana erinnert und er fragt nach, was es ist und es ist PJ Harvey, er besorgt sich die Platte und das ist so wie so ein Schlüsselmoment, eine Möglichkeit da rauszukommen, neben vielleicht auch sowas wie Freundschaften, die eben körperlicher sind als in der Generation der Eltern.
Sie haben jetzt gerade schon das Stichwort Freiheit genannt. Wie frei ist denn, oder was hat die Freiheit mit der Form Ihres Romans zu tun? Der ist ja nicht sozusagen aus einem Guss, sondern eher aus verschiedenen Bruchstücken, Schollen, haben Sie es, glaube ich, mal genannt. Ist das auch so eine Gegenbewegung zu den vielleicht so abgedichteten, runden Erzählungen, die ja die Eltern einem oft mitgeben über die eigene Vergangenheit?
Ja, so kann man das, glaube ich, lesen. Also es hat, glaube ich, auch gleichzeitig ein bisschen was zu tun mit sozusagen meine Grundidee war dabei, so eine Art Light-Version, sowas wie Bewusstseinsstrom oder eben so diese Techniken, die so literarische Avantgarde der 20er so ein bisschen leicht anschließend, also der Roman ist auch komplett in Präsens geschrieben, auch die vorzeitigen Momente. Und das heißt, es gibt eben immer diese Erinnerungsschollen, weil das eben alles ja Prägungen sind, die durch den Ich-Erzähler quasi wieder durchgehen und eben auch, wenn man sich erinnert, klar hat man irgendwie, weiß man, das ist in der Vergangenheit, aber es ist eben in dem Moment auch da. Und wir erinnern uns ja nicht dauernd irgendwie im Präteritum, sondern irgendwie im Präsens quasi. Und genau, und deshalb gibt es eben auch diese Schollen, die eben quasi auf- und abtauchen. Und darin gibt es sicherlich einerseits eine Art Freiheit, andererseits auch was Unwillkürliches in dem Auf- und Abtauchen von Schollen.
Jörg Thaddäus, bei Ihnen gibt es zwar viele kurze Kapitel, die lesen sich so immer so zügig hintereinander weg, aber so brüchige Textschollen oder so, das würde ich sagen, ist eher nicht die Ästhetik so in Ihrem Roman. Stand das je zur Debatte, die ganzen zum Beispiel, Sie haben gesagt, Sie haben viele Recherchen in Zeitungen gemacht, mit Leuten gesprochen. Haben Sie je überlegt, das genauer abzubilden oder war klar, ich will eine Geschichte erzählen?
Letzteres. Also das ist bei mir, ich finde, vergleichsweise schlicht. Ich lese auch so. Also von daher kann ich nicht hingehen und kann sagen, dass, also, so wie Paul das gerade gesagt hat, das ist ja sehr mitreißend. Also da denkt man sich, ja genau, so sollte man es eigentlich machen, wie er es sagt. Aber ich mag, wenn eine Geschichte von vorne nach hinten erzählt ist, zumal mir Leute gesagt haben, dass das Ende meines Buches Rosamunde Pilcher ist. Und ich glaube, da knüpfe ich an. Also ich glaube, von da aus geht es weiter zum wirklichen literarischen Erfolg.
Ich glaube, die Ästhetik ist ja, also da gibt es sozusagen ja, das sagt eigentlich nichts über die Qualität des Romans aus, erstmal von sich aus genommen. Ne? Also man kann einfach auch toll lineare Geschichten erzählen. Mir geht es aber tatsächlich so, dass ich tatsächlich auch eben so Sachen gerne lese, die eben jetzt nicht nur einen so einspinnen und wo man so reinfällt und am Ende so wieder rausplumpst, sondern genau, also da unterscheiden wir uns vielleicht, aber ich glaube, ich wollte das jetzt nicht von mir aus mit einer Wertung verbunden haben. Nein, nein.
Guck mal, jetzt haben Sie sich schon miteinander ganz von selbst geeinigt. Ich muss gar nicht mehr vermitteln. Ich würde auch sagen, man kann es einfach auf beide Arten machen, so wie Sie das tun hier in beiden Romanen. Die Prägung der Väter, die wird auf jeden Fall plastisch in diesen beiden Büchern. Und das war der erste Teil des Bücherfrühlings hier im Deutschlandfunk Kultur. Paul Brodowski war zu Gast mit seinem Roman Väter, der ist im Surkamp Verlag erschienen.
Ja, und Jörg Thaddäus war da. Steinhammer ist erschienen im Verlag Kiepenheuer und Witt. Schön, dass Sie beide da waren. Vielen Dank. Vielen Dank an Sie.
Deutschlandfunk Kultur, Bücherfrühling von der Leipziger Buchmesse.